Wir sind dran, den Römerbrief anzuschauen miteinander. Der Römerbrief ist ein Paulus ein ausführliches Brief über das, was er glaubt, was seine Überzeugungen sind, was er denkt, was der Herr für die Menschen parat hat, was der Herr mit den Menschen vorhat. Und wir sind jetzt immer noch im ersten Kapitel, kommen jetzt zu einem Abschnitt, wo, ich sage es so, brutal ernüchternd ist. Heute ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es tut mir leid. Aber wir haben einen interessanten Vers gelesen, gerade letztes Mal. Gerade der Vers vorher, auf den wir sicher in Bezug nehmen. Wo der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die Seele gemacht, all die daran glauben, zuerst die Juden und dann die Griechen. Und ich schäme mich auch nicht, also rede über das, was kommt, wie es ist. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, bei diesem Abschnitt, dass wir wirklich verstehen, aus was aus einem Herz aus der Paulus hier schreibt. Der Paulus schreibt hier, weil er ein riesen Anliegen für die Menschen hat. Er schreibt hier, weil die Menschen extrem am Herz sind. Und weil die Menschen so am Herz sind und er das Evangelium Gottes wirklich bekommen hat, um anderen Menschen zu predigen, erzählt er einfach auch alles, was dazugehört. Und er hat eine Einführung gemacht, hat gesagt, warum er auf Rom kommen und sagt nachher als Start die Kernaussage, die Kernaussage vom Römer 1 grundsätzlich ist, oder vom ganzen Römer ist, eben genau der Vers, den ich vorhin gesagt habe, er schämt sich vom Evangelium nicht, weil das ist eine Kraft Gottes, die alle Menschen rettet, die daran glauben wollen. Alle. Ausnahmslos. Und jetzt fängt er an, den Weg der Menschheit zu erklären. Und wenn wir mit euch heute den Abschnitt aus Römer 1, 18 bis 32 anschauen, zu mir und ich werden ein paar Gedanken dazu weitergeben, die uns wichtig wurden in diesem Zusammenhang. Kannst du mir wirklich neue Genfer Übersetzung geben? Das ist wichtig, in diesem Fall ist einfacher zu verstehen. Ich versuche langsam zu lesen. Zum Glück könnt ihr mitlesen, wenn es dann kommt. Ha, sehr schön. Also jetzt, Achtung. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist auch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in den Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vielfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machen es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es für natürliche Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich schamlos und treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen, als sie im eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechten Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht vor ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Freundlicher Text, hä? Jetzt, was machen wir mit so einem Text? Ja, wir haben es auch mal gelesen. Jetzt, der Text ist ein typischer Paulus-Text. Er ist sehr direkt, sehr klar. Er sagt einfach, wie er es sieht. Und er beschreibt hier den Zustand von einer gottlosen Menschheit. Er beschreibt hier den Zustand von einem Menschen, der wirklich einfach null Interesse an Gott hat. Eine Menschheit, die null Interesse hat an Gott über lange, lange Zeit. Und mit der Zeit zerfällt die Gesellschaft. Und es hat jetzt ein paar Elemente drin, die ich mit euch anschauen möchte. Und am Schluss möchte ich auch mit euch schauen, was machen wir jetzt in dieser Situation? Die ist ja eigentlich relativ frustrierend, oder, wenn wir das so lesen. Oder? Und vor allem für Gott, der schlussendlich extrem gute Pläne über jeden Menschen hatte. Oder? Zuerst sagt er mal, irgendeinmal wird Gott das Urteil sprechen. Irgendeinmal wird es kommen. Das ist unweigerlich einfach so. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Mir ist wichtig zu sagen, wenn euch etwas Schiefes passiert oder irgendetwas passiert, in der Welt, die irgendwo daneben geht, dann ist das nicht der Zorn Gottes. Wir werden auf das noch zu erzählen kommen, sondern das ist die Konsequenz von einem gottlosen Lebenswandel von einer Menschheit, die folgende Schritte gemacht hat. Als erstes haben sie damit angefangen, Vers 19, 20, das, was man eigentlich hätte sehen können, zu sagen, ich will das nicht sehen. Das ist wichtig. Es war eine Entscheidung, die Menschen darauf, ich will nicht sehen, wenn ich die Natur anschaue, dass es einen Schöpfergott gibt. Jetzt weiss ich nicht, wie es euch geht. Wenn ich die Natur anschaue, bin ich hochfasziniert. Ich bin hochfasziniert. Und da kommt natürlich mein wissenschaftlicher Hintergrund sehr stark zum Tragen. Und er sagt, okay, ja, was mache ich mit so einer hochfaszinierenden, orientierten, strukturierten, lebenden Natur? Und für mich als Naturwissenschaftler ist es ganz eindeutig, dass man Gott extrem gut erkennt in der Natur, wenn man will. Und ich weiss noch, als ich noch jünger war bei meinem Glauben und noch jünger war, ist das eine von meinen ganz starken Argumentationsschienen gewesen. Und es war mir ein Licht, die Menschen naturwissenschaftlich im Zusammenhang mit dem Glauben an die Wand zu reden. Das nützt aber nichts. Darum habe ich mich ein bisschen von dem zurückgezogen. Wir hoffen mehr darauf, dass die Menschen schlussendlich überzeugt werden von Gott selber und das wieder von Anfang an erkennen. Weil das Faszinierende an dieser ganzen Sache ist, wenn wir die Natur anschauen, mal versuchen, unvoreingenommen die Natur anzuschauen, dann fallen uns ein paar Sachen auf und einfach ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, die ich merke, wofür kommen wir die Natur einfach so anschauen. Kreativität. Abartig, oder? Macht. Es gibt extrem mächtige Elemente. Die ganzen Wasser, die ganzen Winde, die ganzen mächtigen Tiere. Ein anständiger Berg hat auch gewisse Macht, die er mit sich bringt. Und ganz viel anderes. Oder? Dann weiter, Ordnung. Das ist etwas ganz Spannendes. Extrem geordnet. Die Natur ist extrem geordnet, extrem strukturiert. Extrem vielfältig. Natur ist extrem genau. Extrem genau. Ich weiss ganz genau, von was ich rede, von genau reden. Ich arbeite in einem absolut mikromolekularen Bereich. Ganz, ganz, ganz klein. Und wenn wir dort nur eins von diesen Keimenatomen falsch montieren, dann macht es nicht mehr das, was es sollte. Dann funktioniert es nicht mehr. Darum sage ich, die Natur ist abartig genau. Und genau so ist Gott. Es ist eine Grosszügigkeit vorhanden. Es ist eine Schönheit vorhanden. Es ist eine Grösse vorhanden. Es ist eine Intelligenz vorhanden. Ein zufälliges Entstehen von so hochstrukturierten Wesen ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Es gäbe gar nicht genug Material für das. Und was auch noch interessant ist, es lebt. Das ist das einzige Element, wo ich ganz kurz etwas Naturwissenschaftliches einfließen will, und zwar zum Thema Leben. Da ich im Pharmabereich tätig bin, ist die ganze biologische Medizin hochinteressant. Das Spannende ist, der Mensch bringt es nicht her, ein Leben zu schaffen. Man hat alles gemacht und hat schon ganze Zellen perfekt hergestellt. Aber die kleinen Dinger kommen nicht zum Leben. Sie sind zwar genau gleich, es ist wichtig, sie sind genau gleich. Wenn du es analysierst, ist die genau gleiche Struktur, die genau gleiche, aber es lebt nicht. Wenn der Mensch etwas Lebendiges machen will, muss er von etwas Lebendigem ausgehen. Er geht immer von lebendigen Zellen aus. Er kann nicht Leben schaffen. Ist nicht möglich. Sie haben keine Ahnung, warum, aber es ist offensichtlich, wenn man es will sehen. Und das ist genau der Punkt. So ist es. Die Menschen haben sich entschieden, okay, ich schaue die Natur an, da könnte etwas dahinter sein, aber nein, ich will nicht. Und dann für ein Jahr eigene Gebäude entwickeln, für anfangen, eigene Gedankengebäude, eigene Strukturen schaffen und versuchen nachher in grossen, komplexen Theorien und Gedankengebilden ein eigenes Lebensbild zu schaffen. Ein eigenes Verständnis vom Kosmos. Und je weiter sie suchen, desto komplizierter und komplexer wird es und desto schwieriger, desto mehr Schwierigkeiten haben sie, irgendwo schlussendlich das faktisch zu fassen. Und genau so ist es damals schon gegangen. Genau gleich, sie hatten andere Ideen gehabt und haben gefunden, wir sind total clever und es hat schlussendlich nicht wirklich funktioniert. Und haben gefunden, okay, ich will jetzt einfach nicht so eine sichtbare unsichtbare Gottheit, ich mache mir einen sichtbaren Götz. Und das war natürlich extrem verbreitet gewesen und heute noch verbreitet in schamanischen, naturorientierten Völkern. Die machen sich irgendwelche Götter, die sie anbeten können. Und das ist das Interessante an der ganzen Sache.
Ja, ich habe den Text letzte Woche wirklich ein paar Mal durchgelesen und habe gedacht, ja, da gibt es Beissen. Und gleich habe ich nachher gemerkt, eigentlich beschreibt der Paulus hier uns heute. Er ist sehr aktuell mit dem Text. Manchmal wollen wir es einfach nicht so wahrhaben. Manchmal haben wir so ein bisschen die Verschönerungstaktik im Leben inne. Wir haben nachher überlegt, ja, Gottes Zorn. Ja, es ist eine göttliche Wirklichkeit. Sodom und Gomorra, Korach, Arche Noah. Und irgendeinisch werden wir wieder so weit sein, sind wir aber noch nicht. Aber was hier der Paulus sagt, wird mal kommen. Unumgänglich. Und die Menschheit, ja, sagt zum Teil, es gibt keinen Gott. Und gleich merke ich immer wieder, wenn man mit den Menschen redet, irgendein Gott ist in uns drin, den haben wir. Irgendein Gott macht sich jeder. In Gott sieht man, in der Natur sieht man Gott, dann machen Natur zum Gott, was auch immer. Irgendein Götz machen wir in seinem Leben. Entweder ist es Gott oder es ist irgendein anderes Produkt. Und was mir hier in diesem Text aufgefallen ist, wo Paulus einfach sagt, er hat Menschen sich selber überlassen. Und mir ist nachher so verschlagen, der schlimmste Zustand, den wir reingehen können. Uns selber überlassen. Unsere Gedanken führen nicht an ein gutes Ort. Wir selber entwickeln nichts Gutes. Eine Gruppe Menschen sich selber überlassen. Ihr wisst, es endet in einer Katastrophe. Kinder sich selber überlassen. Das kommt nicht gut. Steht in der Sprüche, ein Junge sich selbst überlassen, bringt Torheit und Schande. Und sind nicht nur Kinder, auch wir. Da haben wir plötzlich das Gefühl, wir sind mega clever, dabei sind wir absolut in Narren. Der Mensch funktioniert nicht so. Und was der Paulus hier sagt, ich weiss nicht, wie gut dass wir den Paulus kennen, aber der Paulus hat wirklich ein Anliegen für die Heiden. Er war der, der nachher aufs Boot gestiegen ist und auf Griechenland über ist. Er war der, der hier den Römer schreibt und sagt, hey, ich will zu euch kommen. Es hat keinen Easy-Check gegeben nach Rom, der musste laufen. Es hat keinen Flüger nach Griechenland gegeben, der ist in so ein Schiff gestiegen und zu dieser Zeit, ich weiss doch nicht, wie viel hast du Chance gewesen, dass irgendein Sturm kommt und verdrinkst, ich schätze so 50%, 60%, 70%. Aber er hat es auf sich genommen, um den Heiden das Evangelium zu bringen, weil er gewusst hat, die sind verloren. Die sind verloren ohne den Jesus. Und hier kommt er einfach, ich merke, Der Paulus schreibt den Text mit einem guten Herz dahinter. Er hat ein Anliegen für die Menschen. Er selber ist von einer ganz anderen Seite gekommen. Er hat gelacht, als Stephanus gesteinigt worden ist. Der Paulus hatte eine Vergangenheit gehabt, nicht eine fromme. Schon ein bisschen fromm, aber nicht mit Jesus. Er hat die Bibel gekannt. Aber er hat sich ganz klar gegen Jesus gestellt. Er hat ein Erlebnis gehabt auf dem Ross, und er runtergefallen ist. Und hat nachher wirklich ein Anliegen gehabt. Er schreibt das hier aus einem Anliegen für die Menschen raus. Er tut hier nicht das Donnerwetter vom Himmel oben runter predigen, sondern er sagt, hey, kehret um. Ihr seht es in der Natur. Ihr seht es überall, da muss ein Gott sein. Kehret um. Kehret euch ein Herz dem Jesus zu. Wenn ich den Text ein paar Mal gelesen habe, ich plötzlich merke die Hoffnung dort drin. Der Sohn Gottes wirklich zu umgehen. Weil wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. Wir haben den Jesus, der sein Leben gegeben hat, am Kreuz auf Golgatha für uns. Und wenn wir uns selbst überlegen, wenn wir denken, unsere Gedanken, das ist wirklich gefährlich. Unsere Gedanken haben immer Kurzschlüsse drin. Sie sind geprägt von dem, was wir erlebt haben, von dem, was wir gesehen haben oder nicht gesehen haben. Sie sind nicht Wahrheit. Und hier gibt der Paulus wirklich den Link. Hey, wir müssen nicht in das einlaufen, sondern da gibt es einen anderen Weg.
Genau. Und das ist der Kontext. Und ich habe gemerkt, zum Brief Gottheit sind wir noch nur da gegangen. Und die meisten machen sich irgendeinen Götze. Und ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit am Thema geredet und habe dann ein paar subtilere Elemente als Götze deklariert. Was heisst Götze? Etwas Nichtiges, das wir anbeten, oder? Und es war ein Element, das ich noch erwähnen. Wir kennen natürlich auch die materiellen Götze, die man anschauen kann. Das ist ja relativ naheliegend von dem her. Aber es ist so, man darf nicht vergessen, dass es ganz viele andere Sachen gibt. Und zwar gibt es Ideologien, wo man daran glauben kann. Und plötzlich sind wir nicht mehr so weit weg von dem, dass jeder einen Gott hat, sondern es ist etwas, was ganz nachkommt. Oder? Materialismus, das Aussehen, meine Fähigkeiten, Traditionen, Ritual, fromme oder nicht fromme Idol, die eigene Stellung, die Aufgabe, die ich habe, gewisse Kurse, System, unsere Erfahrungen, mit dem Reich Gottes, all das kann zu unserem Götz werden, wo wir daran glauben und sagen, auf das verlasse ich mich. Auf das verlasse ich mich. Und jeder Mensch verlässt sich auf etwas. Jeder. Weil irgendwo braucht er und will er auch, dass der Anker, wo er sich darauf verlassen kann, und wissen, okay, das hat meines Erachtens. Für mich funktioniert das. Oder? Und das hat der Mensch gemacht. Und das Interessante, der Paulus hat in einem Abschnitt zweimal, Gott ist es irgendwann verleidet. Ich sage es so, ein Mensch versuchen, von der Sünde abzuhalten. Er hat gesagt, nach der Sünde mache ich nie mehr. Und es ist wahnsinnig schnell gegangen, sie sind wieder irgendwo gewesen. Dann ist der Mensch noch probiert, mit dem Turmbau zu Babel ein bisschen Durchgang zu machen mit der Sprache. Das gibt es offensichtlich. Ob schon wir Menschen, wenn wir die gleiche Sprache reden, manchmal schon lange überhaupt nicht verstehen. Das wäre vielleicht nicht mal so wahnsinnig nötig gewesen, aber gleich. Und dann hat der Mensch gesagt, weißt du was? Also, jetzt machen wir es anders. Jetzt überlasse ich euch ein gewaltig guten Denken und dann schauen wir, was passiert. Und nebenbei generiere ich einen Weg mit Jesus Christus, den man auslesen kann, ob man mehr als Gott anerkennen und entsprechend mit dem Leben etwas Richtiges anfangen oder ob man sagt, okay, ich baue auf mein eigenes Gedankengut. Und das Interessante ist, wenn man den Menschen sich selber überlässt, wird es immer spannend, dass mir das gesagt. Und es gibt so interessante Filme. Tribute von Panem, die ganze Serie, Divergent und so weiter, es gibt das Experiment. Es gibt so viele Interessante, die sich genau mit dem befassen. Was passiert, wenn der Mensch sich selber überlässt? Ich schaue Tribute von Panem wirklich gerne und Divergent und so weiter auch, die gefallen mir. Aber das Outcome ist jedes Mal das Gleiche. Der grösste Teil stirbt und verreckt, oder? Das ist das, was passiert, wenn der Mensch sich selber überlässt. Und ich glaube, der Erfolg in diesem Film ist genau der, dass er genau das Element anspricht. Sehr subtil läuft es nämlich genau gleich auf dieser Welt. Nicht so offensichtlich, aber das ist der Grund, warum es die so gut anklingen. Sie widerspiegeln eine Realität, die einfach da ist, wenn der Mensch sich selber überlässt. Und das ist dann passiert, und es wird dann einfach schief. Es wird unordentlich, in jeder Art und Weise. Und eines der ersten Elemente, das häufig passiert, ist, dass es sexuelles Durcheinander gibt. Das Spannende ist, wenn wir viele, viele Kulte anschauen, haben die extrem häufig mit sexuellen Praktiken zu tun, die völlig schräg sind. Ja, warum das? Ja, die Sexualität ist etwas absolut spektakulär Geniales. Und ist extrem nach dem Mensch. Extrem nach. Und genau darum versucht der Find, gerade dem, am nächsten ist, dem Mensch ein Durcheinander zu machen, damit er genau dort sich Vater verirren. Das ist ganz, ganz nah. Viel näher am Mensch kommst du nicht als mit dem Sex. Seien wir ehrlich. Und genau darum ist es häufig so, dass dort, gerade dort, mit all diesen Riten und so weiter, genau dort etwas reinkommt. Damit wir möglichst schnell, möglichst nach einem Menschen herkommen und dann können ihn manipulieren. Das ist nämlich das, so passiert. Und dann geht es natürlich weiter, in diversesten Art und Weise, und dann kommt einfach eine Riesenliste von allerlei Bösigkeiten, Schlechtigkeiten, alles, was man in den Sinn kommen kann. Wir wissen, der Mensch ist kreativ, wenn es darum geht, sich einen Weg zu schaffen. Und der Paulus sagt das wieder nicht zum Verurteilen, das ist mir ganz wichtig, sondern er tut hier nur eine Bestandesaufnahme machen. Er sagt nur, das ist das, was ich sehe. Das ist nicht das nichts, sondern das ist das, was mir auffällt. Und ich wünschte mir, dass ihr die gute Botschaft, die ich vorhin angekündigt habe, dass ihr die wirklich seht. Dass das die Antwort ist auf eine Situation, die sich einfach immer entwickelt. Und mit der Zeit kommt es dann so weit, wie im Vers 2 ist, dass wir eigentlich wissen, okay, es ist eigentlich nicht gut, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und umso besser, wenn es möglichst viel machen. Dann ist es dann legitimiert in unserem menschlichen Denken. Und ich habe da ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, die ich einfach kurz mit euch anstossen möchte. Und zwar gibt es so Sachen wie Liederrecht und Filmrecht, Verkehrsordnungen, Steuerhinterziehung auf ganz einfache Art und Weise. Das Zeug ist alles völlig in Ordnung, oder? Ich kann einfach jedes Lied abladen, das ich will. Und kann schauen, was ich will auf dem Internet. Und es spielt keine Rolle. Eigentlich gibt es da rechtliche Vorgaben. Aber das ist ja kein Problem. Das macht ja sowieso jeder. Das sind ganz feine, subtile Sachen. Und plötzlich finden wir uns selber ganz nach. Klar gibt es Sachen, die gröber sind, wo man weiss, okay, ja. Und trotzdem, Lügen ist häufig absolut salonfähig. Das war ja nur eine Notlüge, oder? Ich habe lustig gesprochen vor kurzem mit jemandem, der so ein paar Details gehabt und dachte, da bist du nicht super gewesen, gell? Und du weißt es ganz genau. Aber du hast es gemacht, damit es dir besser geht. Damit du mehr hast, damit du es einfacher hast. Und das ist etwas, was schlussendlich einfach passiert. Und es ist fast normal. Und das ist einfach die Entwicklung der Menschheit, wenn sie irgendwo komplett an Gott vorbeidenkt. Jetzt. Was machen wir mit dem? Für mich ist es einfach etwas, was ich sehe. Und ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Menschen erkennen, dass es einen Weg gibt, der daraus rauskommt. Einen Weg gibt, wo plötzlich eine Ordnung reinkommt, eine Sicherheit reinkommt, eine Geborgenheit reinkommt, eine Liebe reinkommt, die wirklich verhält. Und das ist genau das, was der Paulus am Anfang sagt, weil wenn ihr euch nicht genauer achtet, wie das geschrieben ist, dann merkt ihr, wenn wir beispielsweise die Lutherübersetzung nehmen, dann heisst es nachher im Vers 18, denn Gottes Zorn. Ja, was heisst das, denn Gottes Zorn? Das heisst, ein denn setzt irgendetwas anderes voraus. Der Abschnitt gehört zusammen. Und der erste Teil ist eben genau die Hoffnung. Genau die Hoffnung. Wo der Paulus wirklich schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil er kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Situation. Und jetzt haben wir die Situation als Menschheit, wenn wir da heranschauen, wo ganz in eine andere Richtung geht, aber es gäbe etwas. Es gäbe etwas. Und wenn du das ergreifst, dann kannst du dieser Spirale entfliehen. Und ich werde so ein paar andere Sachen versuchen, mal in Relation zu stellen, um zu schauen, dass wir das etwas verstehen. Es nützt nichts, und das sind die meisten, es nützt nichts, wenn du einem Süchtigen sagst, bist ein bisschen vorsichtig mit deinen Drogen. Oder ein bisschen weniger wäre auch noch gut. Oder bist du sicher, dass es gut tut? Es nützt nicht, wenn du einem Kranken sagst, los, gell, bist ein bisschen vorsichtig mit dem gebrochenen Bein, musst du ein bisschen schauen. Und vielleicht können wir etwas schinnen, vielleicht kommt es gut. Sowohl ein Kranken, wie auch Drogensüchtigen, wie auch jemand, der sonst angeschlagen ist, dem hilft es nur, wenn man ihm wirklich die Wahrheit sagt. Los, du hast echt ein Problem. Dein Zustand ist so, dass er irgendeinisch medizinisch einen absoluten Absturz wird mit sich bringen. Sei es Krankheit, sei es psychische Krankheiten, sei es Sucht, egal. Wenn ich dem Menschen nicht wirklich die Wahrheit sage und sage, dass er wirklich etwas muss machen muss, dann nützt es dem nichts. Das ist so wichtig. Und es nützt nichts, wenn wir den Zustand der Menschheit schönreden und sagen, ja, es kommt dir schon gut. Nein, es kommt nicht gut. Wir sehen es immer wieder, dass es nicht gut kommt. Und darum ist es wichtig, mal zu sagen, du, hörst, es tut mir leid, aber es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Aber ich hätte eine Lösung dafür, dass es nicht so muss bleiben, wie es ist. Ich hätte echt eine Alternative, und zwar eine richtige. Und mir ist vorbereitet, zusammen mit diesen Alternativen in den Sinn gekommen, dass häufig gesagt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist so ein Spruch, was gibt, der zieht nicht wirklich. Aber hilft dir Gott, dann ist dir richtig geholfen. Das ist so. Und das ist genau das, was ich schreibe. Wenn du in einem Zustand bist, als Mensch oder als Menschheit, und du willst irgendwo dort rauskommen und merkst, okay, ich möchte gerne ein bisschen mehr Richtung Leben als Richtung Tod gehen, dann habe ich die Alternative für dich. Ich habe etwas für dich. Ich habe eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft, die dir die Antwort gibt. Eine Botschaft, die wirklich sagt, hey, das muss nicht so weitergehen. Und bei einem Kranken ist es in unseren Breitengraden so, dass man sagt, los, du hast gebrochene Scheiche, geh ins Spital, die wissen genau, wie gipsen. Dann kommt es gut. Einer, der auf Drogen ist, rausgekommen, da gibt es Drogenreha-Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, die daraus rauskommen. Wenn jemand psychisch belastet ist, dann gibt es Möglichkeiten, wo er daraus rauskommen. Da muss man sagen, los, das hilft dir. Und das sind alles, ich sage, das sind alles nur Flickwerk im Vergleich zu dem, was der Herr tun kann. Der Herr kann das auch so. Bloß kann er meinen grundlegenden Zustand komplett verändern. Er kann aus einem hoffnungslosen Zustand, der versucht, sich an irgendetwas zu heben und Hoffnung zu schaffen, zu einem wirklich hoffnungsvollen Zustand werden. In dem, dass wir uns entscheiden, mal, ich fange wieder mal noch in die Natur an, anschauen, und ich fange die Sache mal noch einmal anschauen, überprüfen, ob ich vielleicht die Alternative von einem Weg mit einem Gott nicht besser wäre, als das, was ich mir selber zusammengestifelt habe. Und ich weiss ganz klar, dass das ein Weg ist, der wirklich funktioniert und der wirklich etwas bringt, der wirklich Rettung bringt. Und darum schreibt der Paulus das. Er schreibt nicht den Text, um die Menschen schlecht zu machen. Überhaupt nicht. Und wenn wir den Text lesen und nachher auf diese Schiene kommen, dann hat er ein falsches Gottesbild. Gott ist nicht ein richtender Gott. Gott ist allemfrau barmherzig und gnädig. Und er richtet, und das ist auch spannend, wenn wir es noch nicht genau lesen, er richtet eigentlich mit dem ersten Vers, hört das mal ganz genau zu. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn kommt auf das gottlose Wesen und die Ungerechtigkeit der Menschen. Interessanterweise heisst es nicht, Auf Gott, auf die Menschen. Spannend, das ist ganz, ganz ein wichtiges Detail. Gott verurteilt nicht den Menschen. Das macht Gott nie. Nie. Gott verurteilt Taten, wo er weiss, dass sie uns nicht gut tun. Das ist das, was er macht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und häufig sind wir Menschen nicht so gut in dem. Und dann nehmen wir die Menschen und schiessen sie gleich Topf mit ihren Taten. Und dann haben sie verloren. Gott macht das nicht. Gott unterscheidet ganz, ganz, ganz fest. Und sagt, ich habe alle Menschen extrem gern. Und die Taten, die sie tun, die einen sind cool, dann habe ich Freude, die Taten, die sie tun, die ich nicht gerne habe, die verurteilen ich komplett. Weil Gott ist ein gerechter Gott und er wird Ungerechtigkeit und Unwahrheit wird er nicht gut heissen. Das heisst aber überhaupt nicht, dass er dich als Mensch in dem Sinn mit deinen Taten nimmt und einfach irgendwo herschmeißt. Das würde er nie, nie, nie machen. Nie. Der Punkt ist aber der, wenn wir einfach laufen und uns selber überlassen und unsere eigene Gerechtigkeit und unser Wahrheitssystem aufbauen, dann geht es meistens wahnsinnig schief. Es ist auch spannend, wenn man Jurastudien genauer anschaut, ist das eine komplizierte Sache. Meine Tochter hat gewisse Jura-Elemente drin, ist immer auch spannend, was sie aber so erzählt. Und dort gibt es kaum eine Regel ohne Ausnahme. Es gibt kaum eine Situation, wo das Gesetz nicht noch irgendeinen Anhang oder einen Paragraph hat, der das noch ausklammern würde, wenn man das noch ein bisschen anders anschaut, oder den Hintergrund ein bisschen anders, oder die Situation anders. Es ist so, so schwierig für einen Menschen, versuchen, Gerechtigkeit auf Papier zu bringen. Und nachher musst du noch von der Schweiz auf Südafrika oder auf China oder auf Marokko oder auf Amerika oder auf Kanada oder auf Japan. Und das ist nicht das Gleiche. In unserem Vertrag heisst es immer, es gilt Schweizer Recht. Egal mit welchem kommt. Warum? Ja, weil die anderen ein anderes Recht haben. Das ist genau das Problem. Der Mensch bringt Gerechtigkeit nicht auf den Boden. Er probiert es krampfhaft und es geht nicht. Und da ist die Antwort. Gottes Gerechtigkeit. Und Gott verfahrt dann mit dem Mensch gemäss seinem Mass, aus seiner Gerechtigkeit. Und nicht aufgrund von irgendeinem Gesetz. Das Interessante ist, viele von den Gesetzen haben sich an diesen Ordnungen, die ursprünglich vor x-tausend Jahren geschrieben sind, angelehnt. Weil sie genau von, ja, also so schlecht ist das nicht, was da drinnen steht. Oder? Schon interessant, wenn ihr das genauer anschaut. Oder? Und jetzt sind wir einfach da in dieser Situation vom Zustand der Menschheit und können frustriert hingehen und sagen, oh, so ein Scheissdreck. Oder können es anerkennen und sagen, okay, aber was kann ich machen? Was kann ich machen? Was habe ich für eine Alternative? Was habe ich für eine Möglichkeit, das zu ändern? Und der Paulus hat es gegeben, ganz am Anfang mit dem Text, und sagt, hey, ich habe noch etwas. Ich habe noch etwas. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Zustand, der da beschrieben ist, für jeden Menschen gilt. Jeden. Alle. Das ist wichtig. Es ist nur die Frage, was wir damit machen. Und der Paulus hat die grosse Hoffnung, dass Menschen erkennen, dass es einen Weg gibt daraus. Und vor diesem Hintergrund schreibt er das. Nicht um uns schlecht zu machen. Weil das können wir selber ganz gut. Hat mich interessant gedacht. Das Video vom Urs, hä? In der Kürze gehen die Vögel hintereinander. Nur einer gerne, geht's los. Oder? Und nachher, das ist lustig, der versucht, ohne zu arbeiten, der sagt man ab. Und am Schluss stürzt der ab, so wenig. Und die Schwierigkeiten haben mit der Ordnung, dann putzt es alle Federn. Spricht schon noch etwas, wenn man sich genauer anschauen würde. Hey? Das ist nämlich genauso, wie es ist. Wenn wir jemanden oder etwas haben, das uns einen Rahmen gibt, wo wir uns daran halten, kommt es gut. Wenn wir plötzlich Schwierigkeiten haben mit diesem Rahmen und der will loswerden, dann ist letztlich zum Teil ziemlich davon. Und vor diesem Hintergrund hat der Paulus einfach, dass die Menschen sehen, es gibt richtige Hoffnung. Es gibt etwas Richtiges für dich. Etwas, das du wirklich daran kannst festhalten, das verhält. Und es ist eigentlich extrem einfach. Das ist genau der Punkt. Das ist die Schwierigkeit des Menschen, dass es so einfach ist. Es ist extrem einfach. Du musst einfach nur glauben, dass Gott wirklich wahr ist. Dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, dass er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Für dich, für mich, für all das, was wir gemacht haben. Und dass er das alles vergeben kann. Und sagen, ich will, dass du mein Herr bist. Fertig. Das ist nicht so kompliziert. Es ist sogar extrem einfach. Und gleich tut sich der Mensch wahnsinnig schwer damit, weil er einfach gewisse Sachen nicht anerkennen oder wahrhaben will. Und der Herr wartet und schaut geduldig zu. Und hofft, dass die Botschaft von Hoffnung, die Paulus hier der Römer beschreibt, gesehen wird. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, wo die Hoffnung, die wir haben, auch sichtbar wird. Es ist nämlich kein Betrag, wenn wir Menschen sind, die den Herrn kennen und dann mit einer viel grösseren Letzte in der Welt laufen, als die den Herrn nicht kennen. Dann ist irgendetwas schief gegangen. Dann haben wir irgendetwas nicht verstanden. Dann haben wir irgendetwas nicht begriffen von dieser Hoffnung. Wenn Leute uns anschauen, dann leck ist das ein abgelöster Socken. Dann stehen wir völlig im Schilf und dann nützt nämlich unser Glauben auch nicht wirklich etwas. Es ist wichtig, dass das, die Hoffnung, die wir haben, wirklich auch sichtbar wird an uns. Wirklich sichtbar wird. Und dann nützt es etwas. Dann können wir nämlich genau das, was der Herr hier auch im Paulus gesagt hat, selber auch entsprechend leben und den Menschen erzählen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die den Herr kennen und weil wir den Herr kennen, wirklich Hoffnung haben, weil wir alle aus dem Seich kommen. Alle zusammen. Und entsprechend, weil wir die Hoffnung bekommen haben, entsprechend anders können wir schauen. Und die Menschen können annehmen, wie sie sind. Das ist ganz wichtig, dass das der Herr gemacht hat. Annehmen, wie sie sind, egal wie schräg, wie komisch, was auch immer. Und wenn wir das können, mit der Zeit und sie das wirklich annehmen, dann plötzlich passiert etwas mit ihnen. Weil es nichts gibt, was der Herr nicht kehren kann. Es fängt aber damit an, dass wir, die Entscheidung getroffen haben, entsprechend auch die Entscheidung sichtbar austragen. Sonst können wir es gerade lassen. Sind wir Menschen, die diesen Text lesen können und sagen, oh je, ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen aus dem herauskommen können. Und wegen dem versuche ich so unterwegs zu sein, dass es für die Menschen interessant und angenehm ist. Und versuche, einen Platz zu schaffen. Amen.